Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Für alle, die mehr über Wildkräuter und Heilpflanzen erfahren möchten. Heute wird es noch wilder als sonst und am Mikro ist Mo, die dich in dieser Folge mitnimmt in die Welt der wilden Möhre. Einer filigranen Doldenblütlerin mit einer wunderbaren Wirkung für Körper, Geist und Seele. Wir schauen, woran du sie sicher erkennst, was du mit ihr anstellen kannst und was die Kräutergelehrten vergangener Jahrhunderte über sie wussten. Viel Spaß! Krautquickie, wilde Möhre. Einer meiner letzten Shopping-Errungenschaften war ein hinreißendes lilafarbenes T-Shirt, auf dem die Blüte dieser großartigen Pflanze prangt. Und das direkt mitten auf der Brust. Allein ihr Name lädt unflätige Zeitgenossen im Internet zu seltsamen Assoziationen ein, die, euphemistisch gesagt, auf den seit der Antike belegten Zusammenhang zum Thema Fruchtbarkeit rekurriert. Mögen sich die ergötzenden Herren sich dieses Bildungsschmankerls bewusst sein. Gerade deshalb flagge ich mit dieser Pflanze meine Verbundenheit und trage sie mit Stolz dicht am Herzen, weil sie wie ein Sternschnuppenregen ein Energiebündel aus Licht ist. Und natürlich, wer ahnt es nicht, der hier häufiger zuhört, sie kann zaubern. Zumindest ein Lächeln ruft sie auf unseren harschen Wintergesichtern hervor, wenn wir ihr an trübgrauen Tagen am Wiesenrand begegnen. Sie ist die Wunderkerze am Weg, die uns vom Sommer flüstert, den scharfen Wind vertreibt, die Wolkendecke aufreißen lässt und von anderen Zeiten kündet, die schwereloser sein werden. Sie gibt Meldung von diesen mit Helligkeit und Wärme durchtränkten, müden Tagen, wo Sonne uns durchflutet und Leib und Seele die warmen Schwingungen des Kosmos in sich aufsaugen. Sieh sie dir dann genau an, wenn sie in ihre Winterruhe geht oder wenn sie im Frühling vor dir auftaucht, erstarrte Funken in blassem Beige, innehaltend im Flug der Zeit, um neue Kraft zu tanken, die sie über ihre Umgebung ausgießen wird. Wie eine Wunderkerze zu Silvester versprüht sie filigrane Mini-Blitze, die alles in Möglichkeiten verwandeln, was sie berühren. Das ist sie, die wilde Möhre. Nähern wir uns dieser ätherischen Gestalt, die uns stets begleitet, selbst auf öden Brachen, in vermüllten Städten, die unsere Gesellschaft sucht und doch auch gut ohne uns sein kann. Sie ist wortwörtlich eine Wunderkerze. Eine Lichtgestalt, die das Wunder, das sich jedes Jahr aufs Neue vollzieht, vor unsere Sinne zerrt. Das Wunder der Leichtigkeit heller Tage, pulsierender Natur und wonnigen Lebens. Sie deckt als Insektenpflanze und als Kulturform millionenfach den Tisch und das nahezu rund um die Erde. Und sie ist materialisierte Strahlung, ein lichter Gruß von oben, was auch immer uns dort erwartet. Zünden wir ein Feuerwerk ihrer Wirkmächtigkeit. Die wunderbare Leichtigkeit des Sommers. Der Sommer gehört ihr und ihren Schwestern, denn sie fangen mit ihren leicht nach oben gebogenen Blütenschirmen die Sonne ein. Sie sind als weiße Blumen für den Normaluser an trockenen Orten, an Brachen und Bahndämmen, auf Schotter- und sonnenversenkten Wegrändern zu finden. Überall da, wo sich Falten vor mangelnder Feuchtigkeit in die Erde furchen. Lass uns diesen weißen Blumen ein Gesicht und eine Geschichte geben. Die wilde Möhre, Daucus carota L., gehört zur Familie der Doldenblütler. Meint, die tellerförmige Erscheinung des Blütenstands setzt sich aus einer Vielzahl an Einzelblüten zusammen, die wiederum einem Punkt entspringen, von dem 15 bis 30 Strahlen ausgehen. Auf diesen Strahlen sitzen nun nochmal jeweils kleine Döldchen mit 7 bis 13 Strahlen. Und erst auf dem Ende dieser kleinen Döldchenstrahlen sitzen die Blüten, die sehr klein sind, in großer Zahl beieinander stehen. Das Gesamtbild ist von solch filigraner Schönheit, dass die Pflanze im Englischen Queen Anne's Lace genannt wird. Dahinter steckt die Geschichte einer Spitzenhäkelei, wie wir sie auch aus Brüsseler Spitzen kennen, eine Kunstfertigkeit, die an Eleganz und Aufwand durch wenig zu übertreffen ist. Der Blütenkörper ist umschlossen von auffälligen, fiederteiligen Hüllblättern, die auf die Wunderkerzenoptik einzahlen. Wie kleine Blitze umschließen sie die Blüte, wenn sie sich des Nächtens zur Ruhe begibt. Dann biegen sich die Doldenstrahlen nach oben und hüllen die Blüten wie ein Vogelnest ein, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Unterhalb der Döllchen gibt es spitze Blätter, die man Hüllchenblätter nennt. Kommen wir zu einem markanten Erkennungsmerkmal dieser ja als trickreich bekannten Dynastie, in der sich auch einige giftige Gesellen tummeln. Inmitten der Dolde, Zitat, findet man ein einziges purpurfarbenes, knöpfiges Blümchen wie ein Hirsekörnlein. Dasselbig, so man's zerreibt, wird noch brauner, darob ich mich oft verwundert, dass in so vielen kleinen weißen Blümlein einer jeden Krone nur ein einziges, besonders braunes Blümchen soll gesehen werden, gleichsam, als ob die Natur etwas Besonderes damit habe bedeuten wollen, schreibt uns Hieronymus Bock. Der Kräutergelehrte aus dem 16. Jahrhundert widmet sich dem Phänomen des auch als Mohrenblüte bekannten dunklen Punkts mitten auf dem Schirm. Achtung, das war vor einer Zeit, wo das Wort noch nicht benutzt wurde. Was mag es damit auf sich haben? Ein Landeplatz für Insekten? Ein heiliger Blutstropfen? Ein Moralkompass, der anzeigt, wie viel Schande die Mädchen in sich tragen? Oder gar der Blutstropfen besagter Königin Anne, die sich bei ihrer Stickarbeit verletzte und auf die Mitte ihres Werkes blutete? Und was, wenn der Fleck weg ist? Na dann, wie man in Siebenbürgen meinte zu meinen, der Weltuntergang? Denn in der Tat, nicht alle wilde Möhren haben dieses markante Zeichen. Du kannst dich also nicht tausendprozentig darauf verlassen, aber es ist schon sehr, sehr häufig. Nähern wir uns daher weiterer Eigenarten, damit du die wilde Möhre zweifelfrei zuordnen kannst. Sie wächst ca. 80 bis 120 cm gen Sommerhimmel, wobei im ersten Sommer bildet die wilde Möhre lediglich eine Blattrosette von 8 bis 12 cm Höhe und 6 bis 10 gestielten, fein zerschlitzten, graugrünen und fein behaarten Blättern. Sie erinnern an das Möhrengrün aus dem Supermarkt. Im zweiten Jahr ständert sie auf und erhebt sich in die Luft, die sie umspielt und umfängt, durch sie hindurchpustet und sie so ätherisch wirken lässt wie ihre Öle, die sie in sich trägt. Die wilde Möhre ist eine feine Vertreterin ihrer Art, die jedoch fiese Verwechsler aufweist, die wir zumindest kurz benennen wollen, um dann auf die inhaltsreiche Podcast-Folge zu den Doldenblütlern mit Celia Nentwick zu verweisen. Die giftige Hundspetersilie hat nicht wie die Wildmöhre große fiederteilige Hüllblätter, sondern drei lange Hüllchenblätter, die alle in eine Richtung zeigen. Ihr Stängel ist rötlich überlaufen, nicht behaart und sie riecht nach Mäusepipi, genauso wie der gefleckte Schierling. Der Heckenkälberkropf ist hübsch anzusehen, aber ebenfalls nicht bekömmlich. Du erkennst ihn an kropfartigen Verdickungen des Stängels unter den Blattansätzen. Auch er ist rötlich gefleckt, borstig behaart und die Zipfel der gefiederten Blätter sind abgerundet. Außerdem hat er eher nickende, knospige Blütenstände. Der Wiesenkerbel wiederum ist genießbar und trägt ebenfalls gern das Outfit-Typ gehäkeltes Zierdeckchen. Was also in Sachen Bestimmung wirklich tun? Es gibt noch ein unmissverständliches Zeichen, dass es sich nur um die wilde Möhre handelt. Denn der Blütenstand krümmt sich des Nächtens und zur Reifezeit wie eine eigenartige Klauenhand zusammen. Das macht nur die wilde Möhre und dieses vogelnestartige Zusammenzingen ist ihr Alleinstellungsmerkmal. Sie schützt damit ihre Mini-Früchte, die mit kleinen Ankern wie bei Kletten ausgestattet sind. Pro Pflanze entstehen ungefähr 3.000 bis 4.000 Samen. 1.000 davon wiegen 1 Gramm. Leichtes Gepäck für eine gewichtige Küchenzutat, zu der wir gleich kommen. Also, der vermeintliche Blutstropfen in der Blütenmitte und das Vogelnest sind unverwechselbare und eindeutige Merkmale für die Bestimmung. Hinzu kommen behaarte Blattstiele und ein fein geriefter Stängel, der nicht rötlich überlaufen ist. Doch wie immer gilt, im Zweifel nicht pflücken. Die Umgebung genießen und sich im Winter an ihrem oberirdischen Spross erfreuen, der wie kein anderer das Standbild einer prachtvollen Wunderkerze in den dunklen Himmel malt. Das Wunder der Mahlzeiten. Widmen wir uns nun der Qualität dessen, wofür die Möhre weltweit berühmt geworden ist. Sie deckt unzähligen menschlichen und nichtmenschlichen Kreaturen unermüdlich den Tisch. Nehmen wir uns zunächst einen Augenblick zurück und betrachten das wilde Treiben rund um die knapp Handflächen großen Blütenteppiche der wilden Möhre. Mit dem Marketing-Gag der lila-schwarz gefärbten Trugblüte schafft die Pflanze für Insekten einen optischen Mehrwert im Vergleich zu anderen, einen buchstäblichen Eye-Catcher um die Gunst von Fliegen, Mücken, Wanzen, Käfer und Co. Es hat nämlich den Anschein, dass der dunkle Punkt ein anderes Insekt ist, was, vermenschlicht gedacht, für andere ein Trendsetter sein kann. Nach dem Motto, wo sich andere niederlassen, kann es so schlecht nicht sein. Dadurch sichert sich die wilde Möhre stets eine ausreichende Zahl an Bestäubern. An der Stelle vielleicht mal ein Einschub zu den faszinierenden Ökosystemen, die unsere Wildkräuter umgeben. Allzu häufig betrachten wir ja nur ein einzelnes Kraut, übersehen dabei aber, dass es in einem ganzen Kosmos an Beziehungsgeflechten steht, die alle ihren Sinn haben und in einer minutiösen Choreografie miteinander interagieren. Die wilde Möhre tanzt auf der Bühne der Biodiversität und lädt dazu ein, sich auf ihr zu tummeln. In Zahlen, weil das so beeindruckend ist, 46 Wildbienenarten, 3 Schmetterlingsarten, 10 Raupenarten, 77 Schwebfliegenarten und 3 Käferarten. Nur mal so. Und was ist mit der Spezies Homo sapiens? Die wilde Möhre zählt zu den 3 Urahnen der heutigen Möhre, die vielleicht aus Kreuzungen mit afghanischen und mediterranen Möhrenarten entstanden ist und dabei immer oranger, größer und opulenter wurde. Seit dem 18. Jahrhundert verspeisen wir regelhaft unser Lieblingsgemüse, das zuverlässig hinter der Tomate auf Platz 2 in unseren Küchen liegt. Die Niederländer brachten es im Zuge ihrer Handels- und Kriegswege in die Welt, wo die Möhre zunehmend Fuß fasste. Weil die Küchenvariante den auffälligen Farbstoff Carotin in großer Menge hat, nennt man sie auch Karotte. Daneben tragen ihre ernährungsphysiologischen Eigenschaften, die Lagerfähigkeit und die einfache Handhabung sicherlich zu ihrem Welterfolg bei, denn der ist es. Seit rund 100 Jahren sind die Speisemöhren so richtig global unterwegs, die übrigens botanisch nichts mit der Rübe zu tun haben, obwohl sie in manchen Regionen gelbe Rüben heißen. Größter Produzent ist China, mit knapp der Hälfte der weltweiten Produktion, die jährlich im Aufwärtstrend ist. In Deutschland kommen wir auf knapp 1 Megatonne. Das sind 1 Million Tonnen, die pro Jahr aus den Äckern gezogen werden, natürlich für Erntemaschinen optimiert konfiguriert. Wer allerdings survival-technisch unterwegs ist und sich der wilden Schwester bedienen möchte, erlebt etwas ganz anderes. Die Erde will die Wurzel nicht hergeben. Sie ist sehr mühsam auszugraben, sodass manche Vor- und Frühhistoriker und Archäologinnen sie erst gar nicht auf dem Speiseplan unserer Urahnen wähnten. Ein antikes Kochbuch, De Re Conquinaria, erwähnt zwar bereits die Carota, ob es sich dabei allerdings um die wilde Möhre handelt, bleibt fraglich. Oben zitierter Hieronymus Bock bildet eine gelbe Rübe ab, die im Rheinland als Gemüse angebaut worden ist und grenzt sie von der Wildform ab, die, wie er sagt, nur in Notzeiten gegessen wurde. Deshalb nämlich. Die Wurzeln sind 4 bis 6 Millimeter dick und 6 bis 8 Zentimeter lang. Das entspricht in etwa meinem Ringfinger in noch dünner. Sie kann bis 80 Zentimeter tief wurzeln. Viel Spaß beim Graben. Und beim Erkennen, denn wer die wilde Möhre kosten möchte, erntet sie am Ende des ersten Jahres, wohl dem, der das weiß. Danach ist sie dagegen verholzt und zäh. Wer sie sammelt, profitiert allerdings nicht nur von ihren Nährstoffen. Bewegungstechnisch tätest du einiges, denn für einen wilde Möhrensalat bräuchtest du rund 100 Pflanzen, eine körperliche Fleißarbeit. Dann allerdings würden die Wurzeln nach rund 20 Minuten Kochzeit weich und zart und angenehm in Geruch und Geschmack. Für uns einfacher nutzbar sind ihre frischen Blätter, etwa für Pesto, Kräutersalz, Smoothies oder Aufstriche. Die Dolden kannst du trocknen und mörsern und zu Tee verarbeiten. Ein wunderbarer Trunk für aufgeregte Mägen und Gedärme. Wer es effektiv mag, widmet sich im September und Oktober den Samen. Nimm achtsam ein Nest aus den von Hüllblättern verschlossenen braunen Samen und schneide die Dolden ab, lege sie zum Trocknen auf Papier und rebbele dann die Samen ab. Wie oben schon erwähnt, sie sind zahlreich vorhanden. Du kannst sehr schnell jede Menge ernten und dann staunen. Sie schmecken wie eine Mischung aus Petersilie und Anis und eignen sich als Salatzugabe für Gebäcke, Gomasio oder auch für Salz. Eine sehr aromatische Zutat. Teste dich also langsam heran, dann hast du unglaublich spannende Küchenerlebnisse und ein Gewürz, mit dem du viel rumexperimentieren kannst und das naturgemäß gut zu Wurzelgemüse und Artverwandten wie Sellerie oder, nun ja, Möhren passt. Alle Teile der wilden Möhre sind also essbar. Die Wurzeln, die Stängel, die Blüten und die Samen. Widme vielleicht beim kulinarischen Genuss einen Gedanken den kleinen Wesen rings um die Wiesen. Wir kennen Pflanzensagen, in denen Dautus carota als Lieblingsspeise der Zwerge galt, die oft dafür ein Goldstück hinlegten. Oder lausche beim Essen dem Kunstmärchen von E.T.A. Hoffmann. Das ist der mit dem Nussknacker, der von einer Königsbraut im Jahr 1821 erzählt. Das junge Ännchen findet bei der Gartenarbeit einen Ring, der um eine Möhre gewachsen ist. Sowas kommt ja tatsächlich vor. Sie steckt ihn beglückt an den Finger und schon ist das Unheil besiegelt. Der Ring lässt sich nicht mehr abziehen. Denn hinter der Rübe steckt niemand anderes als König Daucus Carota I., ein kleiner, hässlicher Gnomenkönig, der Ännchen nun als seine Braut beansprucht und mit einem grotesken Hofstaat aus Salatprinzen, Gurkenherzogen und Kohlkopfministern auftritt. Erst im letzten Moment gelingt es Ännchen, den Ring wieder vom Finger abzustreifen und ihn der Karotte überzustülpen, womit der Spuk endet und sie zu ihrem rechtmäßigen Verlobten, dem Studenten Amandus, zurückkehren kann. Wundervoll wirkungsvoll. So sind wir also dem Zauber der wilden Möhre erlegen. Blicken wir zum Schluss noch auf die Frage, ob sie auch Erkrankungen wegzaubern könnte. Die wilde Möhre gehört nicht in den Kanon klassischer Heilpflanzen, auch wenn sie in den letzten Jahren zunehmend das Interesse der Wissenschaft auf sich gezogen hat. Die Studien fragen nach pilzhemmenden, antioxidativen oder gar krebseindämmenden Wirkmechanismen von Pflanzenbestandteilen. Doch die Qualität der Evidenz variiert stark und klinische Studien beim Menschen bleiben, wie so oft, begrenzt. Was sagt die Vergangenheit hierzu? Nun, die älteste medizinhistorische Nachricht von einer Pflanze, die vielleicht die wilde Möhre gewesen ist, stammt vom griechischen Arzt Dioskurides, der wenige Jahrzehnte vor Christi Geburt wirkte. Die faserige, fingerdicke Wurzel helfe gegen Schlangen und sonstige Bisse, erwecke Begierde zum Beischlaf, die Blätter zerstampfe man mit Honig und trage sie auf krebsige Geschwüre auf. Die Samen haben eine erwärmende Kraft und vertreiben Bauchgrimmen und Husten. Erst mit dem Kirchengelehrten und Bischof Albertus Magnus wird die wilde Möhre im 13. Jahrhundert unzweifelhaft aktenkundig. Jedoch nennt er keine Nutzung als Arznei oder Speise. Der englische Arzt und Apotheker Nicholas Culpepper benennt im 17. Jahrhundert dann Anwendungen, die wir bis heute teilen würden. Einen Tee aus der Dolde und vor allem die gekauten Samen beruhigen den Verdauungstrakt, lindern Koliken und Blähungen, regulieren vielleicht sogar die Mens oder wie Matthiolus, ein weiterer Kräutergelehrter des 16. Jahrhunderts, schreibt, die Samen bewegen unkeusche Gelüste. Es sind vor allem ihre ätherischen Öle und der Booster an Vitalstoffen, die die wilde Möhre so wertvoll machen, sodass sie schon in den Pfahlbausiedlungen aus der Jungsteinzeit und Bronzezeit gefunden worden zu sein scheint. Die Ahnen ahnten also ihre Wunderkerzenwirkung, die in unseren Zellen bis heute ein Kleinfeuerwerk zu entzünden vermag, um körpereigenen Entzündungen und Misshelligkeiten mit ihrer Helligkeit in den Schatten zu stellen. Die wilde Möhre, ein feines, filigranes und gefiedertes und durch lichtdurchflutetes Meisterwerk, das sich in duftendem Öl, ihren Zuckerstoffen und in ihrem Strahlen offenbart. Und doch, irgendwann ist sie abgebrannt. Im Unterschied zur echten Wunderkerze ist die wilde Möhre jedoch in der Lage, sich jährlich zu erneuern, wieder neu zu entbrennen, sich im Licht ein weiteres Jahr zu verzehren und in der Erde tief zu verankern. Für weitere Energieblitze, für zauberhafte Sternchenfeuer, für heilende Nahrung, für Mensch und Tier. Sie ist die hellste Kerze auf der Torte. Lasst sie uns feiern, mit oder ohne lilafarbenem T-Shirt mit ihrem Konterfei auf der Brust. Im Herzen haben wir sie jetzt hoffentlich alle. Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wie schön, dass du bis hierhin zugehört hast. Und das Beste, wir senden alle 2 Wochen einen neuen Track. Unermüdlich, weil uns die Naturwelt da draußen so am Herzen liegt. Verfolge gern unsere Aktivitäten und abonniere Melanies informativen Newsletter. Dazu findest du alle Infos unter www.lunaherbst.de. Ganz herzlichen Dank für dein Interesse und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe von Mo.